Halleluja. Es gibt immer wieder solche Zeiten, wo ich Gott so dankbar bin, dass er mich errettet hat. Dass er mich neu gemacht hat durch seinen Geist. Dass er mich zu sich hingezogen hat. Halleluja. Und ich merke immer wird mir das bewusst, es ist eigentlich, Jesus hat eigentlich alles getan. Er hat alles getan. Ich weiß nicht, warum er mich zu mir damals gesprochen hat, aber ich bin ihm dankbar dafür. Das merke ich immer wieder. So eine Gnade, Christ zu sein, so eine Gnade, Kind Gottes zu sein, so eine Gnade, ihm gehören zu dürfen. Halleluja. Ich will einfach vorher noch beten. Herr, danke, Herr, für deine Gegenwart. Herr, danke, dass wo du uns neu gemacht hast, wo du uns verändert hast, Herr. Herr, danke, Herr. Herr, du bist so gut. Amen, amen. Jetzt in diesem Frühjahr, also ich muss sagen, ich komme aus einer Landwirtschaft heraus, über viele Generationen, alle meine Vorfahren waren alles Bauern und ich kenne, wie es da abläuft und wie ein Bauer denkt. Und jetzt in diesem Frühjahr, vor allem mein Vater, da ist jeder Bauer, ist darauf bedacht, auf die Felder rauszugehen. Damit er sieht, das Getreide, vor allem den Weizen, den er gesät hat, ob da überhaupt was kommt. Wenn nichts kommt, dann ist viele Arbeit umsonst gewesen. Und es ist so sein, liegt es im Blut, auf die Felder rauszugehen, kommt was, sprost was auf. Und man redet darüber und mir fällt da eine Geschichte ein. Die Geschichte stammt nicht von mir, sondern die Geschichte stammt von Jesus persönlich, weil er wahrscheinlich auch gewohnt war, durch die Felder zu gehen im Frühjahr und hat dieses Schauspiel der Natur einfach gesehen. Lass uns vielleicht einmal Matthäus Kapitel 13, Vers 3 heißt: Jesus redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Sieh, der Sämann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde gab. Und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Aber als die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anders aber fiel unter die Dornen. Und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anders aber fiel auf gute Erde und gab Frucht. Das einige 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Amen. Das ist eine Geschichte, eine alltägliche Geschichte. Und es gibt nicht viele Geschichten, die Jesus selber anschließend erklärt und erdeutet. Ich will es vielleicht ein bisschen mit Augen halten. Ich habe hier ein bisschen Samen. Und hier ist ein Samen und der Bau ist einfach so rumgegangen und hat natürlich verstreut überall hin. Da ist einiges einfach auf den Boden gefallen, auf den Weg gefallen. Und natürlich, hungrige Vögel sehen nicht, prickelt, kommen in Schaden, blub, weg. Und einiges ist unter die Steine. Also das waren nicht nur Steine, sondern Steine. Und natürlich dazwischen Erde auch. Weil es so steinig ist, hat natürlich wenig Erde Platz. Und wenn hier natürlich was hinfällt, Steine, wenn ein bisschen sonnig ist, das heißt, die Erde wird schnell warm. Es ist viel wärmer als gewöhnliche Erde, das heißt, es wächst wirklich schnell, also wächst schnell auf. Und wenn die Sonne kommt, ist natürlich alles hinüber. Und das andere fällt unter die Dornen. echt stachelig, die Dornen. Und wenn hier was auf reinfällt, so hier reinfällt, Spross auf, die Dornen wachsen eigentlich innerhalb von einem Jahr ziemlich viel. Also riesengroße Dornenast oder Dornengestrüpp, der wächst innerhalb von einem Jahr, 1 Meter, 2 Meter, je nachdem. Und die machen natürlich alles dicht, wenn Blätter ist. Dieser Samen hat Wasser, hat vielleicht gute Erde, aber er hat keine Sonne. Und es wächst nicht oder es kann nicht wachsen, weil es einfach keine Sonne da ist. Und dann gibt es noch das Letzte, die gute Erde. Also es ist ein guter Humus. Und da ist Wasser da, es regnet da, es ist Sonne da. Und wenn es immer wieder regnet und genügend Sonne da ist, da kommt hier Sonnenblumen raus. Man kann das einfach warten. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt hat, das ein bisschen verandauert. Was interessant ist, es ist alles derselbe Same. Es liegt nicht am Samen. Am Samen, wie viel Frucht, ob gute Frucht, ob ein guter Halm geht, es liegt nicht am Samen. Es liegt immer an den Umständen, die einfach beim Samen da sind. Das ist auch gut zu wissen. Jesus, ihr wisst, viele kennen diese Geschichte. Jesus sagt, der Samen ist das Wort Gottes. Und der Samen wird hineingestreut in die Herzen der Menschen. Der Samen und jeder Mensch empfängt den gleichen Samen. Jeder, der hier ist, kann übers Mikrofon die gleichen Worte hören. Es ist die gleichen Worte. Du empfängst das ganz das Gleiche. Aber der Unterschied macht, wie du dieses Wort aufnimmst. Und das ist auch so, das Gleichnis heißt auch das vierfache Ackerfeld, weil es ja eben diese vier verschiedenen Typen waren. Aber das Gemeinsame ist, an dieser ganzen Geschichte ist, Jesus geht es immer, in allen vier Bereichen, Jesus geht es immer um dein Herz. So wie dein Herz ist, so wie dein Herz das Wort Gottes aufnimmt, so wird es Frucht bringen. Jesus, geht es um dein Herz. Pass auf dein Herz auf. Erneuere dein Herz. Mir fällt da in Römer Kapitel 12, Vers 2, steht ihm drin, da schreibt Paulus, gleicht euch nicht dieser Welt aus, sondern andere Übersetzung, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung euer Denken. Wir sollen verwandelt werden, dass unser Denken erneuert wird. Dass ihr prüfen wirkt, was der Wille Gottes ist, damit du eigentlich Gottes Wille erst erkennt. Wenn dein Denken nicht erneuert ist, wenn dein Denken nicht verwandelt ist, wirst du den Willen Gottes nicht erkennen. Damit du den Willen Gottes erkennst, natürlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist so, Jesus geht es immer um dein Herz. Es fängt schon damit an, dass du dein Herz Jesus gibst. Ab dem Zeitpunkt arbeitet Jesus immer an deinem Herz. Ich will jetzt einfach noch mal kurz auch die Deutung, weil wie gesagt, es ist eines der wenigen Verse, wenigen Geschichte, wo Jesus selber eine Deutung gibt, wie dies zu verstehen ist. Jesus hat die Geschichte erzählt, also allen Zuhörern, aber seinen Jüngern hat er zu Hause, heißt ihm, hat es ihnen erklärt, heißt im Vers 18. Nun sagt Jesus, nun hört das Gleichnis von Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich, vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät wird. Dieser ist es, bei dem es auf dem Weg gesät ist. Wenn dein Wort Gottes hier auf diesem Boden ist, kommen natürlich schnell die Vögel, vor allem wenn sie hungrig sind. Du hast vielleicht auch schon mal erlebt, dass du in einer Konferenz warst oder vielleicht Sonntagsgottesdienst oder irgendwo, wo du völlig krass Gott erfahren hast oder wo durch dein Predigt, genau, du hast es erkannt. Wow, so gut, Gottes Nähe. Und nach 2-3 Tagen, eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen ist alles weg. Und ach, da war doch was. Da war doch irgendwas. Gott hat mich berührt und da war was. Das ist so ähnlich. Da ist der Teufel gekommen und hat das Gute einfach weggenommen. Und du weißt schon gar nicht mehr, es ist nicht mehr da. Du weißt schon gar nicht mehr, was gepredigt wurde, weißt schon gar nicht mehr, was vielleicht Gott zu dir persönlich gesagt hat. Und hier sagt Jesus, hey, pass auf, lass das Gute, das du in den Herzen empfangen hast, lass es dir nicht rauben. Lass es dir nicht. Es ist jemand da, der dir das rauben will. Das nicht nur einfach stehen lassen. Es gibt jemand, der das Gute, was Gott hineingesetzt hat, der will das rauben. Pass auf, lass es dir nicht rauben. Und ich gebe vielleicht ein paar Tipps, wie kann man machen, dass es einem nicht geraubt wird. Was kann man tun, dass man es einfach, hey, ich habe gemerkt, vor allem bei Predigten oder auch wenn Gott persönlich zugesprochen hat, weil wir jetzt bei Prophetien, wenn die das angesprochen hat, schreib es auf. Schreib Prophetien auf, die du schon mal in deinem Leben empfangen hast. Weil du vergisst es und es ist weg. Schreib es vielleicht auf. Schreib vielleicht gute Gedanken auf, die du in der Predigt gehört hast. Die wo genau für dich waren. Wow, das war für mich. Schreib es kurz auf, damit sie nicht weg sind. Oder auch, was ich mich auch angewohnt habe, bei Predigten, wenn was da ist, wo ich weiß, da hat Gott zu mir gesprochen und da muss ich mich verändern. Ich habe während der Gottesdienst eine Entscheidung getroffen. Entscheidung, hey, das und das will ich zu Hause anders machen. Weil oft weiß es zu Hause nicht mehr. Oft weiß es einfach zu Hause nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich, als wir in der Bibelschule waren, wir waren 2 Jahre in der Bibelschule, Maria, ich und mit unseren 4 Kindern, ich muss ganz ehrlich sagen, während der Bibelschulezeit habe ich mich eigentlich erst angewohnt, regelmäßig morgens die Bibel zu lesen und zu beten. Vorher habe ich es schon gemacht, aber nicht so regelmäßig. Naja, heute vergeht nicht, ich habe keine Zeit, nicht so müde. Und wir sind immer wieder aber ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht. Ich habe mich da entschieden zur Angewohnheit gemacht. Hey, ich will jeden Morgen eine Zeit nehmen, wo ich Gott suche. Ich will nicht einfach so den Tag hinein plumpsen, sondern ich will erst eine Begegnung mit dir haben. Ich will jeden Tag Wort Gottes einfach lesen. Der Tag verläuft anders. Der Tag verläuft einfach anders. Und fang vielleicht klein an. Was weiß ich, sag hey, oder überhaupt, Gott, ich nehme Zeit morgens. Oh, wer soll denn, ich hab keine Zeit, mir ist alles hektisch. Naja gut, stehe ich eine Viertelstunde früher auf. Oder 5 Minuten früher auf. Versteht ihr mich? Fang klein an. Und du wirst merken, das Wort Gottes bleibt in uns. Gibt aber das zweite ist, den nächsten Vers, genau, 20. Bei dem es aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort Gottes hört, und sogleich mit Freuden aufnimmt. Lass mich stehen. Leute, als wir haben ja Jahre 2000 Kinderstunde begonnen und Jahre 2000 die Jugendlichen, da kamen eigentlich alle. Und es war so toll zu sehen. Es gab eigentlich viele Jugendliche, die Feuer und Flamme waren für Jesus. Die hatten wirklich eine reale Begegnung mit Gott. Die haben Sünde bekannt, die hatten gebetet öffentlich und die haben wirklich, die haben mit Freude, ich kenne noch einen, der hat nur von Jesus geredet. Wirklich, damit kommen sie, wow, Jesus ist super, Jesus, Halleluja. War auch noch ein bisschen so ein extravaganter und war echt total begeistert von Jesus. Ich lese noch mal weiter. Er hatte aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung oder um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Es ist, Gott lässt zu. Ich weiß von mir selber, wenn du Halleluja bist, wenn du schwebst, wirklich, du erfährst Gott. Gott ist real, ganz da. Aber Gott lässt zu, dass Verfolgung kommt, dass Bedrängnis kommt. Plötzlich ist alles weg. Jetzt ist weg. Ja, war das alles Einbildung? War das nicht real? Plötzlich ist weg. Jesus, wo bist du? Das ist nicht so, dass es Teufel macht, sondern das lässt Gott zu, damit du deine Wurzeln kriegst, die tief gehen. Wo du kehrst, egal, ob es mir gut geht oder nicht so gut geht. Egal, wie meine Gebetszeiten aussehen, ob ich da Gottes Nähe sehe oder Gott nicht da ist. Egal, Jesus, wie der Umstand ist, ich bleib bei dir. Du bist mein bester Freund. Ich halt an dir fest. Halleluja. Es gibt so viele Bekehrungen, die sich bekehrt haben. Ich höre mir sehr gerne von Leuten die Bekehrungsgeschichten an. Aber wie sie sich bekehrt haben. Es gibt so viele Bekehrungsgeschichten, wo sich Leute bekehrt haben in schwierigen Zeiten. Bei mir war es auch so, als Jesus in mein Leben kam, ging es mir eigentlich sehr dreckig. Und es war auch eine Zeit, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss an Jesus fest. Ich habe nichts anderes. Und durch Ausdauer und durch, sagt Jesus, ich bleib dran, merkst du so, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du merkst, wow, Gott ist da. Wir müssen unseren Glauben nicht auf Gefühle bauen. Lobpreis. Leute, ich liebe den Lobpreis. Ich könnte wirklich Lobpreis, wo man Gottes manchmal greifbar ist, Gottes Gegenwart. Aber auch wenn ich in den Lobpreis reingehe und ich spüre nichts, ist Gott genau so da. Genau so. Genau so. Und sag, Herr, ich bin bei dir. Ich bin dein. Egal. Wir müssen viel mehr schauen, auf unser, was soll ich sagen, auf das Wort Gottes, was in der Bibel steht und Wort Gottes steht, ist viel, viel wichtiger als Gefühle. Aber wie kann ich Mut machen? Die Gefühle kommen nach. Wenn du nach dem Wort Gottes lebst, wenn du sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, du wirst hineinkommen in den Segen Gottes, weil er da drin steht. Versteht ihr mich? Es ist nicht meine Priorität, aber Gott, du wirst Gott erfahren. Jesus zuerst, egal welche Gefühle. Weil wenn Bedrängnis kommt, die Bedrängnis kommt. Und wie Hiob, du darfst auch zu Gott auch mal so deine Meinung. Gott, warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Vorher war das so. Du kannst mit Gott alles reden, dein Herz erschüttern. Gott, ich habe so viel gebetet. Nichts hat sich geändert, Herr. Aber ich bleibe trotzdem bei dir. Die Jünger, Petrus hat gesagt, Herr, wohin soll ich gehen? Nur du allein hast Wort des ewigen Lebens. Was? Ich habe nichts anderes. Die Welt kann mir nichts anbieten. Oder ich habe schon alles ausprobiert. Du allein hast Wort des ewigen Lebens. Egal, was um mich ist, ich bleib bei dir. Und dann, und ich bin mir sicher, nur weil es Bedrängnis gibt, Leute, keiner will es haben, keiner will Verfolgung. Nur weil es Bedrängnis gibt, nur weil es Verfolgung gibt, nur weil du von Leuten tief doof angeschaut wirst, werden deine Wurzeln tief. Unser Theologieprofessor hat gesagt, in den ersten drei Jahrhunderten, 312, hat Kaiser Konstantin, war ja Christenverfolgung im Römischen Reich, aber 312 kam Kaiser Konstantin, wurde römischer Kaiser, und der hat angeordnet, dass das Christentum Staatskirche ist. Es ist die einzige Religion. Aber in diesen ersten drei Jahrhunderten hat sich das Christentum am allerschnellsten ausgebreitet. Nicht danach, wo es keine Verfolgung gab. Gibt es ganz, ganz spezifische Fragen, Zahlen dafür. In der Bedrängnis, in der Verfolgung hat sich das Christentum am schnellsten ausgebreitet. Warum? Weil die gemerkt haben, hey, es ist der einzige Halt. Und vorher ist der einzige Halt. Okay, das nächste. Bei dem es aber unter Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und bringen es keine Frucht. Hier sind die Dornen. Ich habe es vorher schon gesagt, die Dornen wachsen eigentlich ziemlich schnell, also leicht doppelt so viel, und die machen ein großes Blätterdach, und da wird es einfach dick und da kommt nichts durch. Wieder eine kleine Geschichte von uns. Ungefähr im Mai, Juni, geht da jeder Bauer, der einen Wald hat, geht da raus. Ich musste das auch tun, mochte es überhaupt nicht tun. Ging er raus mit einem Stock oder mit einer Gabel und hat alle kleinen Bäumchen, die Bäumchen werden ja ungefähr diese Größe gepflanzt, und im Wald wächst ja alles. Und die Dornen werden so dick, dass dieser Baum nicht durchkommt. Da geht der Bauer raus, nimmt einen Stock, nimmt dann also so eine Gabel und tut jeden einzelnen Baum von diesen Dornen befreien. Einfach Umkreis von 80 Meter wird alles Dornen weggedreht. Und man muss jeden einzelnen Baum, und das ist ja Arbeit gewesen für ein paar Tage, vor allem wenn es da ein paar hundert Bäume gepflanzt. Wenn es das nicht tut, wir haben auch einmal eine kleine Ecke vergessen, da ist einfach nichts durchkommen. Der gleiche Baum, der gleiche Regen, die gleiche Sonne, nichts durchgekommen. Die Dornen haben diesen Baum, dieses kleine Bäumchen, völlig erstickt. Innerhalb von ein, zwei Jahren nichts da gewesen. Und Jesus sagt, passt auf, die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums, nennt sie Jesus, die Dornen. Die Sorge der Zeit. Ich glaube, jeder, der hier ist, hat schon mal sich Sorgen gemacht. Oder manche müssen sich mit Sorgen abkämpfen, wo du dich Sorgen machst. Aber jede Sorge, wenn du unter eine Sorge lebst, wirst du falsche Entscheidungen treffen. Du wirst falsche Entscheidungen treffen. Eine Sorge ist letztendlich das, du glaubst nicht, dass Gott dich entweder versorgt, dass du genügend Geld hast, dass du genügend Freunde hast, dass deine Zukunft gut ist. In der Bibel wird immer gesagt, Gott ist gut, aber du machst dir Sorgen. Und durch die Sorgen glaubst du eigentlich nicht, dass Gott es tun kann. Und diese Sorge ist immer, wo du machst einen Abstand zu Gott. Du machst eine Mauer zu Gott. Gott, du kannst es nicht. Klar, man sagt es nicht, aber das ist so im Herz. Gott, du kannst es nicht. Und ich habe schon so viel gebeten. Nein, das wird nicht geschehen. Ach, warum? Diese Sorgen baust du eine Mauer zu Gott. Und du schneidest dich selber ab von diesem Segen, das, was Gott eigentlich machen kann. Die Sorge der Zeit. Wenn dich das befällt, hilft nur eins, Leute, Wort Gottes. Wort Gottes. Leute, wenn in deinem Kopf Sorge da ist und du hast zu wenig Geld, nein Gott, du bist gut und du bist mein Versorger. Du wirst mir zeigen, was ich tun soll. Du wirst es machen. Oder in allen Dingen, wo dir irgendwas befällt, oder vielleicht die Prophetie ist, wenn du Einsamkeit da ist. Gott, liebst du mich? Doch, du liebst mich, Gott. Und du wirst mir jemanden geben. Du wirst mir jemanden geben. Ich vertraue auf dich. Wenn du in Zeiten, wo dir vieles Negative einstellt, sagst, Gott, ich vertraue auf dich. Merkt ihr es, wie das Gottes Herz ehrt? Wie Gott da Freude hat über diesen Satz, dass du sagst, Gott, alle Umstände sind wirklich schlimm und alles anders ist gekommen, als ich es eigentlich haben wollte und als ich sogar bete. Aber Gott, ich vertraue auf dich, weil du alles tun kannst. Lassen wir uns nicht, lass der Sorge in dein Leben keinen Raum. Sag die Wahrheit, des Wort Gottes, lass sie keinen Raum. Und der Betrug des Reichtums. Jesus nennt es Betrug des Reichtums. Ich will gleich sagen, Leute, reich zu sein oder gar super reich zu sein, ist keine Sünde. Ich sehe, Reichtum ist immer noch ein Segen Gottes. Aber dieser Reichtum oder die Finanzen müssen Gott untergeordnet sein. Jesus zuerst. Bin ich bereit, all diesen Reichtum aufzugeben? Bin ich bereit, alles wegzugeben, wenn Gott es will? Und dieser Reichtum, wenn ich da nicht aufpasse, ich denke oft, reiche Leute haben es viel schwieriger, den richtigen Weg zu finden. Ich hatte Zeiten, wo ich wirklich, wo Maria und wir wirklich wenig Geld hatten. Wirklich wenig Geld. Also ich sage es jetzt gar nicht mehr weiter. Aber in dieser Zeit haben wir Gott bestürmt. Wir haben Gott erfahren. Wir haben Gott, wir bleiben trotzdem bei dir. Wir haben die Nähe Gottes erfahren. Aber wenn plötzlich viel Geld dabei ist, ist dein Denken oder dein Sinnen nicht mehr so stark auf Gott. Schließlich kannst du jetzt alles kaufen. Sondern ich will nicht sagen, dass du Jesus verlässt, aber es wird oft zweiter oder dritter Stelle. Und die glücklichsten Leute sind nicht die, die viel Geld haben. Wirklich. Ein Millionär hat mal gesagt, ich bin ein ganz armer Mensch, der viel Geld hat, sagt er. Ich bin ein ganz armer Mensch. Versteht ihr mich? Das Geld muss wirklich Reichtum an zweiter Stelle sein. Sonst kommt es hervor, wie Begierde, ich will noch mehr haben. Das Gemeine ist eben das, und davon profitiert zum Beispiel die ganze Mode- und Autoindustrie. Du kaufst dir ein neues Auto, den neuen VW Golf. Wow, ich habe einen neuen VW, freut mich, super, echt schön, VW Golf. Alles okay, Leute. Versteht ihr mich? Du darfst dich freuen. Aber wenn du sagst, hey, nach 2 Jahren könnte jetzt ein neuer VW Golf aussehen. Hey, da kann er noch mehr. Den muss ich unbedingt haben. Den muss ich haben. Koste es, was es wolle. Und du magst mehr arbeiten, den muss ich haben. Und es kommt eine neue Mode aus. Hey, das muss ich haben. Lasst unser Herz, Jesus sagt, hey, pass auf diesen Geist des Mammons, auf diesen Habgier und auf die Gier, mehr zu haben. Du wirst belogen. Du hast den Glück nach, was kein dich nicht glücklich macht. Hast du 1 Million, dann bist du gierig nach der zweiten. Du bist gierig nach der zweiten. Du hast die 2. Million, bist gierig nach der dritten. Wenn du nicht dein Herz bewahrst. Versteht ihr mich? Darum sagt Jesus, hey, der Reichtum, wenn du den im Mittelpunkt stellst, oder als Fokus von deinem Leben, wirst du belogen und betrogen. Okay. Und bringt keine Frucht. Genau. Obwohl er das Wort Gottes hört und es bringt keine Frucht. Jetzt kommen wir zum dritten. Genau, das ist. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Halleluja. Da steht der das Wort hört. Ja, rein akustisch werden es alle hören. Was ich sage, ist alles hören. Jeder kann es hören. Aber hört im Sinne von, wie es Gott gemeint hat. Hören, dass dieses Wort dich im Herzen trifft. Hört, dass du es ranlässt. Herr, sprich zu mir. Hören und hören ist ein gewaltiger Unterschied. Man ist da und hört was, aber man will es eigentlich nicht hören. Versteht ihr mich? Weil das, wenn ich was höre, dann muss ich ja mein Leben verändern. Oder muss ich ja irgendwas tun. Aber er sagt, ja Herr, ich weiß Gott, dein Wort ist Leben. Dein Wort ist Feuer. Dein Wort gibt mir Licht auf meinen Weg. Dein Wort ist Veränderung. Herr, wie hast du das gemeint? Dann kommt das Zweite, der das Wort hört und versteht. Versteht im Sinne von Jesus. Wir haben ganz schnell gesagt, verstehe nicht, fertig. Aber Jesus, wie hast du das gemeint? Macht mal Dinge, wenn sie es noch niemals gemacht hat. Macht mal Dinge, die du nun nicht verstehst. Mach mal ein Bibelstudium. Vielleicht kann das vielleicht ganz, ganz heftig sein. Schlag einfach Computer nach, was weiß ich. Über das Wort Gottes. Oder über Same. Gib nur Same in der Bibel rein, wirfst dir die ganzen Bibelstellen aus, wo das Wort Gottes steht. Und da wirst du denken, wow, das und das steht da drin. Wow, Same des Wortes, das und das, da steht das, da steht das. Und du wirst verstehen und wirst erkennen. Und es macht immer diese, aha, es macht Klick in deinem Kopf. Und das muss kommen. Wenn du es nur hörst und oh, ja, hört gut, dann ja, ja, so, schon weg. Aber wenn es Klick macht in deinen Kopf, wirst du dein Leben verändern. Und nur durch aktive Lebensveränderung wirst du Frucht bringen. Frucht ist nicht, das ist was anderes, Frucht ist nicht das, was du projizierst, das, wo du getan hast. Die Frucht wird alleine entstehen, wenn ein guter Boden da ist, wenn Wasser da ist, wenn Sonne da ist, wenn es warm ist. Der Bauer könnte sich ins Bett gehen, ein paar Monate aufstehen, plötzlich ist ein Weizen da. Macht gar nichts. Versteht ihr mich? Die Frucht, die Früchte des Geistes, dass Liebe, Freude, Friede hineinkommt, dass du in diese Fülle des Lebens hineinkommt. Das ist nicht, was du projizierst, das Gott dir machen wird, wenn wenn wir es zulassen, das Wort Gottes, was in dir drankommt, zulassen und wo es Klick macht, dein Leben veränderst. Meine Erfahrung ist das, wenn ich bei der Bibelschule nochmals, wir hatten ja jeden Tag, Montag bis Freitag, jeden Tag, Montag bis Freitag, drei Predigten. Jeden Tag drei Predigten. Und es waren wirklich gute Bibellehrer. Du hast nicht nur so allerla gehört. Naja, gut, man hört es. Also wirklich, von manchen Lehrern, du hast gewartet, wow, der predigt wieder. Wow, das waren wirklich gute. Aber ich hatte immer anschließend ein bisschen ein Schmerz. Ich hatte immer, Gott, wie kann ich das Tolle, das ich gehört habe, umsetzen? Es soll ja nicht nur schön sein für einen Vormittag. Versteht ihr mich? Wow, habe ich schön Gott, super Gott. Sondern ich habe es gehört, wenn ich es nicht umsetze, das heißt, wenn ich nicht konkret aus Grund des Wortes mein Leben verändere, wow, da liege ich falsch. Ich muss die andere Richtung gehen. Ich muss mich verändern. Ich muss mein Denken erneuern. Wenn ich das nicht mache, ist es weg. Ist es weg, schnell weg. Und das war oft meine Größe. Gott, wie kann ich das bewahren? Wie kann ich das umsetzen? Und darum habe ich mir oft eben bei Predigten gemacht, das und das muss ich ändern. Das und das muss ich ändern. Ich will, versteht ihr mich? Der Sinn des heutigen Gottesdienstes ist gar nicht, jetzt eine schöne Stunde zu haben. Einen tollen Lobpreis. Der Sinn des Tages, dass wir verändert werden für die Woche. Damit du Kraft wirst, damit du Kraft empfangst, damit du Neues hineinkommst, damit du das, was du in der Welt tust, wirklich verändern machen kannst. Deshalb hat Gott es uns getan. Halleluja. Es ist so, was ich ja ein bisschen auf dem Herzen hatte. Und wie gesagt, all diese verschiedenen Dinge betreffen alles unser Herz. Wie gesagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Halleluja. Halleluja, danke. Tut mal eine Musik noch mal kurz rein. Halleluja, danke Jesus. Und ich merke, ich habe hier vieles gesagt und natürlich, ich bin schon jahrelang Christ und ich habe schon jahrelang auch Mist gemacht, aus Fehlern gelernt. Das ist klar. Aber es geht immer, dass ich bereit bin, diesen Weg zu gehen. Diesen Weg mit Jesus überhaupt zu gehen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, dass du da bist. Dass du uns sprichst. Danke, Jesus, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Komm, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich lasse dich ran an mein Herz. Ich verschließe nicht Gottes Wirken, sondern komm, Heiliger Geist, erleuchte mich, erneuere mich. Heiliger Geist, ich lasse dich ran, dass du mich in die Wahrheit hineinführst, dass du mich ins Licht hineinführst. Jesus, und ich sage zu dir ja. Egal was kommt, ich sage ja. Alles, was von dir kommt, sage ich ja. Weil du der einzige Gute bist, der einzige Vollkommene bist. Danke, Herr. Merkst du, macht eure Herzen auf. Macht wirklich eure Herzen auf, wo du dich entscheidest. Ich merke so ein paar Leute, einige haben sich schon entschieden, aber ein paar Leute müssen sich entscheiden. Und ich möchte einen Rat geben, entscheide dich jetzt hier im Gottesdienst. Zu Hause hast du es schon wieder vergessen. Entscheide dich, irgendetwas zu tun, was dir Gott gezeigt hat. Halleluja. Es ist nicht schlimm zu fallen, aber es ist schlimm, liegen zu bleiben und nicht wieder aufstehen. Gott hat so viel Gnade für diejenigen, der aufsteht und weitergeht. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Lasst wirklich Gott ran an euren Herzen. Und das Beste ist immer noch, wenn der Gott persönlich jetzt was zeigt. Gott zeigt dir immer den nächsten Schritt, den du gehen sollst, aber auch den du gehen kannst. Ganz persönlich, Gott zeigt dir den nächsten Schritt. Jesus, und wir sind vor dir und wir sagen ganz ehrlich, Herr, wir brauchen da dich. Herr, wir brauchen dich. Herr, wir brauchen auch dich vertrauen, dass du uns durch manche Situationen auch durchziehst. Dass du uns dort durchziehst. Herr, aber wir lassen deine Hand nicht los. Wir lassen deine Hand nicht los.